Wie klingt eigentlich Hopfen?
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Hopfenklang, dem gemeinsamen Podcast von Brauwelt und Bad Haas. Ich bin Lydia Junkersfeld, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt und des Wissenschaftsmagazins Brewing Science, das übrigens seit kurzem, um genau zu sein, seit dem 1.8. als Open Access Publikation erscheint, also für jedermann frei zugänglich ist. Heute sprechen wir über aromaaktive Verbindungen, ganz konkret über Thiole und deren Einfluss auf das Bieraroma. Basis ist ein Beitrag von Christina Schmidt, Laura Hoferer und Martin Bindel von der Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft im letztjährigen Hop-Special der Brewing Science. Das ist dann die November-Dezember-Ausgabe 2024. Der Titel lautet, und der ist ein bisschen schwierig, Determination of Variety-Dependent Thiol Impact based on LC-MS-MS Analysis of Different Hop Samples Collected Worldwide. Ja, ein schwieriges Thema, und um mir das erklären zu lassen, sind dieses Mal wieder Christina Schönberger und ihr Kollege Lorenz Schareiner vom Brewing Solutions Team bei Bad Haas heute mit dabei.
Hallo Lydia.
Hallo von mir.
Lorenz, die Zuhörer kennen dich noch nicht. Erzähl uns doch bitte kurz, was deine Aufgaben bei Bad Haas sind.
Also ich bin Lorenz Schareiner und ich bin Braumeister in der Versuchsbrauerei oder der Konzeptbrauerei bei Bad Haas, wo wir verschiedene Hopfenprodukte, neue Hopfensorten testen.
Danke. Dann, ja, fangen wir mal mit einer Begriffs- oder besser Substanzeinordnung an. In dem Beitrag ist häufiger von polyfunktionalen Thiolen die Rede. Christina, was ist das überhaupt und was bewirken die?
Genau, polyfunktionale Thiole. Also wenn man sich den Begriff anschaut, polyfunktional, heißt es, die machen ganz verschiedene Sachen in Getränken und Lebensmitteln. Und Thiole bedeutet, dass wir es mit schwefelhaltigen Verbindungen zu tun haben. Die sind sehr klein und sehr flüchtig, sehr reaktiv, beinhalten, wie gesagt, Schwefel. Und wir wissen, dass wir die im Bier bzw. im Hopfen haben seit ungefähr 2006. Als erstes wurde 4-MMP gefunden. 1M in den Abkürzungen steht immer für Mercapto, also für den Schwefel. Und es gibt ungefähr 40 verschiedene Thiole, die mittlerweile identifiziert wurden. Und das sind ganz unterschiedliche Verbindungen. Das sind Aldehyde, Alkohole, die also nochmal in sich als Gruppe sehr unterschiedlich reagieren. Was für die Thiole sehr charakteristisch ist, ist, dass die eine extrem niedrige sensorische Wahrnehmungsschwelle haben. Und da sind wir in dem Parts per Trillion Bereich, also Nanogramm pro Kilogramm. Und damit schlagen die Thiole alle anderen Aromastoffe, die wir in Bier oder Wein finden. Wir kennen die Thiole auch aus ganz anderen Lebensmitteln, in vielen Früchten, in Tee, in Kaffee. Überall dort finden wir Thiole als sehr wichtigen Geschmacks- und Aromageber. Und im Hopfen haben wir die Thiole nicht in allen Sorten. Das steht auch in dem Artikel sehr schön drin. Alle neu gezüchteten Sorten haben freie Thiole. Und dieser Gehalt von den freien Thiolen, der ist sehr abhängig von der Hopfensorte, aber auch vom Anbaugebiet, auch von dem Erntezeitpunkt. Das haben wir festgestellt in einem Projekt. Und schwankt also auch von Erntejahr zu Erntejahr.
Das heißt also, dass man jedes Jahr und für jede Sorte den Thiolgehalt neu bestimmen muss. Richtig?
Das wäre schön. Aber die Analytik dazu, und da steigen wir ja auch noch tiefer ein, die ist extrem aufwendig. Das machen nur wenige Labors und auch wahnsinnig kosten- und zeitintensiv. Und man müsste dann korrekterweise nicht nur die drei, wie hier in dem Artikel analysierten Thiole, sondern sich dann wirklich die ganze Bandbreite an Thiolen anschauen. Und ich, soweit ich weiß, macht es routinemäßig kein einziges Labor.
Aber du sagst, es gibt bereits Methoden, um das zu analysieren. Die Autoren stellen jetzt hier eine neue Methode vor. Was ist denn daran anders oder besonders?
Ja, also die Autoren hier in der Studie, die arbeiten mit einer LC-MS-MS-Methode. Wer in der Analytik ein bisschen bewandert ist, der weiß, wie komplex die ganzen Methoden sind, um Substanzen in sehr geringen Konzentrationen in flüssigen Lebensmitteln festzustellen. Da funktioniert viel mit gaschromatographischen Methoden viel in Verbindung mit Massenspektrometrie, das ist die Abkürzung hier MS. Die Autoren hier arbeiten mit LC, also mit Flüssig-Liquid-Chromatographie, und sie arbeiten mit einer Derivatisierung. Thiole zu analysieren ist quasi die Königsdisziplin in der Aromaanalytik in Bier. Also auch alle anderen Aromastoffe, die wir haben, Ester, Alkohole, Monoterpenalkohole, sind auch schon anstrengend genug zu analysieren. Und eigentlich sind die klassischen Ansätze alle auf Gaschromatographie in Zusammenhang mit Massenspektrometrie ausgelegt. Es gibt ganz unterschiedliche Methoden, die sich da etabliert haben. Und prinzipiell gibt es drei Sachen, die man kombinieren kann oder die man erarbeiten muss. Einmal die Probenvorbereitung. Das ist bei den Thiolen sehr schwierig, weil die eben, wie gesagt, sehr reaktiv sind. Also da hilft man sich mit Derivatisierung, dass man die irgendwie mit was quasi catcht. Man muss die aber trotzdem aus dem Lebensmittel irgendwie rauskriegen. Da arbeiten viele mit Solid Phase Micro Extraction, also SPME, oder Liquid Extraction, also Extraktionsverfahren, um da die Konzentration auch zu erhöhen. Neben der Probenvorbereitung ist die Apparatur dann, die wirklich die Analyse macht, wichtig. Da ist es entweder Gaschromatographie oder eben Flüssigchromatographie. Da steigen wir heute nicht tief ein, das würde den Rahmen sprengen. Und dann geht es noch um die Detektoren. Also man kann mit verschiedenen Detektoren arbeiten, mit photometrischen Detektoren, oft zum Beispiel ein Flammenphotometric-Detektor, dann die Massspektrometrie-Detektor Nummer 1, gibt aber auch Time-of-Flight-Detektor zum Beispiel. Und die intelligente Zusammensetzung von diesen verschiedenen Schritten ergeben dann die verschiedenen Methoden. Und da bin ich jetzt auch nicht tief genug in der Materie drin, um wirklich beurteilen zu können, was die optimale Zusammensetzung ist. Aber mir ist wichtig hier zu sagen, dass also die Analytik von Thiolen, das muss man wirklich wollen. Das macht jetzt keiner mal morgens zwischen dem ersten und dem zweiten Kaffee.
Das klingt ja wirklich spannend. Dann kommen wir jetzt mal zu der Studie selber. Lorenz, was wurde mit der neuen Analytik jetzt untersucht und wie sehen die Ergebnisse aus?
Also es wurde sehr umfangreich, eine sehr große Menge verschiedener Hopfensorten in verschiedenen Ländern analysiert. Also das war schon mal sehr spannend. Also es wurden 97 verschiedene Sorten in 12 verschiedenen Ländern im Zeitraum von 5 Erntejahren analysiert, 2009 bis 2023. Also Hopfen aus Europa, den USA, Australien, Afrika, aber auch zum Beispiel Argentinien, wo man jetzt gar nicht genau ans klassische Hopfenanbaugebiet denkt. Da sehen wir eigentlich durch die Bank weg sehr interessante Ergebnisse, also viele Ergebnisse, die wir schon kennen. Christina hat es ja schon gesagt, Thiole werden jetzt ja seit 2006 analysiert und da gibt es natürlich schon Ergebnisse. Ja, man sieht einfach, dass vor allem die Sorten aus den USA tendenziell mehr Thiole haben, aber auch vor allem in Bezug auf 4-MMP einfach etwas potenter sind als die Sorten aus Europa. Aus vorherigen Analysen kannte man das eigentlich schon. Es ist nur wirklich auch sehr interessant, dass dann doch auch viele europäische Sorten auch viele Thiole dann doch haben, wie zum Beispiel Mandarina Bavaria, Hillmelon und auch Eureka. Also das sind alles jetzt auch Sorten, die auch amerikanisches Zuchtgut haben, was dann auch wieder zeigt, dass die vermutlich das sogar von ihren Müttern mitgebracht bekommen haben. Und wenn wir jetzt unsere klassischen Sorten anschauen, die hier aus Europa kommen, die ja heimisch sind, die seit Generationen angebaut werden, da sehen wir, dass die eigentlich im Grunde gar keine Thiole haben. Was einfach daher kommt, dass in Europa die Thiole, die wir jetzt haben, wirklich vermutlich von außen durch Zuchtmaterial aus anderen Ländern eingebracht worden ist.
Ja, vielleicht sprechen wir kurz über die einzelne Sensorik von den Thiolen, die hier untersucht wurden. Weil das 4-MMP, das kann man ein bisschen anders sehen als hier in der Studie, wurden noch 3-MH und 3-4-MP analysiert. 4-MMP ist 4-Mercaptomethylpentanon und ist klassisch vom Aroma her schwarze Johannisbeere. Bei den Thiolen kann sich aber die Qualität des Aromas mit der Konzentration verändern und wir sind auch individuell unterschiedlich auf Thiole quasi empfindlich. Als Beispiel beim 4-MMP, das fängt mit Floral an, wenn es sehr niedrig konzentriert ist. Dann geht es über Maracuja, über schwarze Johannisbeere, dann zu Katzenurin, was die Amerikaner ja gerne mit Catty beschreiben, was für die auch ganz wichtig ist. Und wenn es aber weiter in der Konzentration nach oben geht oder wir als Menschen da sehr empfindlich sind, dann empfinden wir das als Schweißgeruch, bis es wirklich richtig unangenehm wird, auch Richtung Gemüse, knoblauchartig. Das ist jetzt beim 4-MMP vielleicht ein bisschen extremer als bei den anderen. 3-MH und 3-M4-MP sind mehr so Richtung Grapefruit, Zitrus, 3-M4-MP auch Richtung Rhabarber. Aber trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass Thiole, so schön sie sein können, so hässlich können sie auch sein.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Genau, in der Arbeit wurden jetzt eben das Thiol-Potenzial, der Thiol-Impact im Grunde miteinander verglichen. Also die Hopfensorten wurden analysiert und die Menge an Thiolen wurde sich dann genauer angeschaut. Und die drei Kategorien, die man dann gebildet hat, um das etwas übersichtlicher zu haben, war dann eben dieser Low-Thiol-Impact, Medium-Thiol-Impact und High-Thiol-Impact. Und High-Thiol-Impact heißt hier einfach, dass die Menge an 3-MH und 3-M4-MP über 10 ist und 4-MMP vorhanden ist in der Sorte. Bei Medium-Thiol-Impact wurde danach analysiert, ob 4-MMP vorhanden ist, beziehungsweise ob die Summe höher ist. Das heißt, manche Sorten im Medium-Impact hatten auch gar kein 4-MMP. Und alle Sorten mit Low-Thiol-Impact, da wurde im Grunde gar kein 4-MMP gefunden, aber eben geringe oder auch zum Teil höhere Mengen von 3-MH, 3-4-MP. Und diese Einteilung ist eben ja etwas kritisch zu sehen, weil das Wort Impact ja direkt eine Wirkung voraussetzt und eigentlich natürlich Thiole das Aroma beeinflussen. Und man sagen kann, wenn du viel Thiol drin hast, du eine starke Aromaausprägung hast, ist die Summierung vielleicht nicht ideal. Und man kann eigentlich, sollte man wirklich sagen, es geht darum, hohe Konzentrationen von bestimmten Thiolen zu haben und niedrige, genau.
Da drängt sich natürlich jetzt die Frage auf, wie man diese Ergebnisse in der praktischen Arbeit auch nutzen kann. Wie ist da die Relevanz für Brauwirtschaft, für die Hopfenzüchtung oder auch für die Beratung? Wirkt sich das da aus?
Also erstmal, ja schon wie Christina gesagt hat, es schwankt von Jahr zu Jahr. Es schwankt in Anbaugebieten. Das heißt, ich kann mich jetzt auch nicht darauf verlassen und ich müsste dann natürlich jedes Mal neu analysieren. Und insofern würde ich mich als Brauer tatsächlich immer, wenn ich Hopfen mir anschaue, den ich auswerte für meine Rezepte, würde ich mich immer auf meine Nase verlassen und wirklich die Sensorik wirklich als, sag ich mal, wichtigstes Instrument immer noch einsetzen. Denn auch bei der Sensorik stellen wir ja schon fest, dass wir da unterschiedliche Ernteschwankungen haben, aber auch unterschiedliche Standorte schon im gleichen Jahr, im gleichen Anbaugebiet. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht zu sehr darauf verlassen, ob jetzt ein Hopfen, der reich an Thiol ist, jedes Jahr das mitbringt. Zudem ist auch bei Thiol, wie Christina ja auch schon gesagt hat, desto mehr ist nicht unbedingt desto besser, sondern es kann auch in die schwitzige, zwiebelige Richtung gehen. Und das ist natürlich etwas, was ich dann auch nur eigentlich durch die Sensorik feststellen kann. Deswegen soll das immer der Schlüssel sein. Was aber jetzt natürlich gar nicht heißt, dass die Analyse von Thiol nicht auch extrem interessant und wichtig ist, weil ich glaube, ein großes Ziel ist es halt einfach, dieses Geheimnis, sag ich mal, Hopfenaroma zu entschlüsseln. Und da wollen wir natürlich auch gute analytische Daten haben. Und gerade Thiole sind eben so spannend, weil sie auch in der geringen Menge so ein großes Potenzial haben, das Aroma vom Hopfen, aber auch später vom Bier zu beeinflussen. Was natürlich da auch noch dazu kommt, ist, dass wir nicht nur diese freien Thiole haben, sondern eben auch verschiedene Thiol-Precursor, die während der Gärung dann in Thiole umgewandelt werden, die aber auch sogar aus dem Malz kommen können, damit ja quasi jetzt gar nicht erfassen. Das heißt, es ist halt einfach viel komplexer, das Bieraroma an sich, aber allein schon auch die verschiedenen Thiole, die noch im Bauprozess im Grunde dazukommen. Und wir müssen natürlich auch immer denken, die Thiole kommen natürlich auch nur ins Bier, wenn sie in bestimmten Prozessschritten eingesetzt werden. Sprich, sie sind sehr flüchtig. Das heißt, wenn ich im Sudhaus meinen Hopfen gebe, habe ich natürlich einen sehr geringen Thiol-Eintrag. Und auch je nachdem, wann ich es während der Gärung gebe, verflüchtigen sich halt viele Thiole. Und somit ist die Anzahl an Thiolen erstmal nicht entscheidend, welchen Hopfen ich aussuche.
Also für den Brauer ist es schon interessant zu wissen, habe ich freie Thiole in der Hopfensorte drin oder nicht? Also die Unterscheidung würde ich treffen. Sind freie Thiole vorhanden? Citra ist so ein klassisches Beispiel, ist immer sehr hoch an freien Thiolen, ist auch immer sehr tropisch und fruchtig. Aber eine größere Unterscheidung ist, glaube ich, für den Brauer jetzt nicht von, vom praktischen Nutzen. Der Lorenz hat schon gesagt, wir haben auch die Precursor, die im Prozess ins Spiel kommen, die dann eh nochmal unsere fertigen Konzentrationen im Bier unterschiedlich beeinflussen. Da ist es auch wichtig zu wissen, dass wirklich alle Hopfensorten diese Precursor-Strukturen enthalten. Das heißt, auch ein Sarzer oder eine Perle, die frei von freien Thiolen sind, können trotzdem fruchtige Thiole im Prozess produzieren, weil da die Precursor freigesetzt werden.
Das heißt, das ist eine gute Methode, um generell die Hopfen charakterisieren zu können, aber es wird jetzt keine Standardmethode für den täglichen Einsatz. Kann man das so zusammenfassen?
Genau. Also es ist toll, dass es die Methode gibt und wir sind für alle analytischen Ergebnisse im Bereich Thiole dankbar, einfach weil es uns eine bessere Übersicht gibt zu den verschiedenen Hopfensorten, was da an Potenzial an Thiolen drin steckt. Und ich denke, da werden wir auch noch einige Jahre investieren, um da mehr Daten zu produzieren. Aber dass es eine Routineanalytik wird, wie gesagt, es sind ein paar Labore, die sich so intensiv wie die Autoren hier damit auseinandersetzen und so viel Ressourcen da reinstecken. Für die normale Brauerei ist die Thiolanalytik wirklich sehr kostenintensiv und sehr ressourcenintensiv bei der Umsetzung.
Ja, Christina, Lorenz, ganz herzlichen Dank für die Erläuterung. Und wenn ihr da draußen Details zu der Arbeit nachlesen wollt, dann findet ihr sie, wie schon erwähnt, frei lesbar, eben jetzt im Open Access, im letzten Hop-Special der Brewing Science, Ausgabe November, Dezember 2024. Ich sage Tschüss, Servus und auf Wiederhören.
Tschüss, Lydia.
Ciao, Lydia.
Hopfenklang, der Podcast. So klingt Hopfen. Im Internet bei der Brauwelt oder Barthas. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.